Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir stehen in 1. Timotheus 5. Letztes Mal haben wir nur zwei Verse betrachtet, in mehr als einer Stunde. Das war nämlich 1. Timotheus 5, 17 und 18, wo es geht um Älteste, die wohl vorstehen. Und wir haben sehr viel Zeit dafür verwendet, weil in Vers 18 die Schrift zitiert wird, also das inspirierte Wort Gottes, und zwar zuerst ein Zitat aus dem 5. Buch Mose und dann in einem Zug ein Zitat aus Lukas 10. Das Neue Testament zitiert das Neue Testament. Und beides wird auf die gleiche Stufe gestellt, und das macht klar, dass der Kanon nicht bestimmt worden ist durch ein Konzil, sondern der Kanon musste nicht bestimmt werden, sondern erkannt werden. Und das geschah eben von Anfang an. Paulus hat Lukas anerkannt, und wir haben gesehen, der zweite Petrusbrief anerkennt die Paulusbriefe. Und so haben wir also für dieses interessante Thema des Kanons sehr viel Zeit verwendet. Und jetzt geht es weiter in Vers 19 um Älteste, die angeklagt werden. Nicht wahr? Das steht im Kontrast zu Vers 17, die Ältesten, die wohl vorstehen, das doppelte Ehre für würdig erachtet werden. Und jetzt geht es um Anklage gegen einen Ältesten in Vers 19 und sogar in Vers 20 dann um solche Ältesten, die in ihrem Dienst sündigen. Darf ich dich bitten, Johann oder Sven, liest du uns vor, 19 bis Kapitel 6, Vers 2.
Gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Die Sündigen überführe vor allen, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Die Hände lege niemand schnell auf und habe nicht teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst keusch, trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche auch ein wenig Wein wegen deines Magens und deines häufigen Unwohlseins. Von einigen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus zum Gericht, einigen aber folgen sie auch nach. Ebenso sind auch die guten Werke vorher offenbar, und die, die anders sind, können nicht verborgen bleiben. Alle, die Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre würdig achten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Die aber, die gläubige Herren haben, sollen sie nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen umso mehr dienen, weil sie Treue und Geliebte sind, die die Wohltat empfangen.
Vielen Dank. Also, in Vers 19, gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an. Was bedeutet das, Klage annehmen? Das ist eine Verständnisfrage. Es ist für mich fraglich, ob das im Deutschen wirklich klar ist, was gemeint ist.
Eine Anklage.
Ja, es geht um eine Anklage, aber er sagt, nimm keine Klage an. Kannst du das anders umschreiben? Was ist gemeint mit eine Klage annehmen?
Ja, wenn etwas Unrechtes vorgetragen wird gegen einen Ältesten, dann soll man nicht vorschnell darauf eingehen.
Jawohl. Also annehmen bedeutet akzeptieren. Akzeptiere keine Anklage gegen einen Ältesten. Warum sagt er das? Warum sagt er, akzeptiere das nicht?
Weil ja? Es eben diese Verleugnung gibt. Und gerade die, die das Wort Gottes mit Treue verkündet oder über die Lehre in der Gemeinde wachen, auf die wird geschossen.
Ja, also es geht ja hier nicht um jeden Gläubigen, sondern es wird hier klar gesagt gegen einen Ältesten. Also wie du sagst, jemand, der im Vordergrund steht, auf die wird mehr geschossen. Und somit ist eigentlich dieses Gebot, ist ein Imperativ, Nimm keine Klage an. Akzeptiere keine Klage. Also dieses Gebot ist ein Schutz für Älteste. Und das Problem ist ja bekannt, wenn viel geredet wird in einer Gemeinde und dann ist auch schnell Verleumdung dabei. Ja, was sagst du, Sven?
Dieses Klage annehmen ist ein juristischer Begriff. Man reicht bei Gericht Klage ein und dann wird ermittelt und dann wird bestimmt, ob die Klage angenommen wird, also ob es zum Prozess kommt.
Genau, also sehr gut.
Nein, es bleibt so lange kategorisch abgelehnt, bis halt genügend Zeugen, glaubwürdige Zeugen auftreten, die einen gewissen Sachverhalt oder einen Verdacht oder eben einen Vorwurf bestätigen.
Also sehr gut, es ist ein juristischer Begriff. Nimm keine Klage an, das heißt also akzeptiere nicht eine Anklage, genauso wie man vor Gericht nicht einfach eine Klage, die eingereicht wird, sofort akzeptiert, sondern wird geprüft, ob sie eben relevant ist oder nicht. Und so wird der Älteste hier geschützt und auch gerade gegen Verleumdung. Und was ist eigentlich im griechischen Neuen Testament der Ausdruck für Verleumder? Ich glaube, das wissen doch viele. Diabolos. Das gleiche Wort wie für Teufel. Teufel bedeutet der Ankläger, der mit bösen Argumenten, wie Offenbarung 12 sagt, vor Gottes Thron kommt und anklagt. Das ist der Diabolos. Und das gleiche Wort wird eben im Neuen Testament an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in den Briefen, wird das verwendet für eben Verleumder. Und das verwandte Verb dann für Verleumden. Ja, also darum hier diese Schutzmaßnahme, damit, wenn so viel geschwatzt wird, dann muss man ganz klar sagen, das geht gar nicht. Wenn du so etwas sagst, dann musst du mit zwei oder drei Zeugen kommen, die das ganz genau belegen. Und sonst gehen wir überhaupt nicht auf solche Angriffe ein. Und wenn das eben nicht beachtet wird, dann entsteht ein Durcheinander und es wird noch mehr gesprochen, noch mehr geredet, noch mehr geschwatzt und das kann eine Gemeinde an den Rand des Zerbruchs führen, weil man diese Anweisung nicht beachtet. Ja, was wolltest du sagen, Philipp?
Geht es eigentlich hier darum, dass man, wenn jetzt etwas da ist, was bei einem Ältesten jetzt lehrmäßig nicht biblisch korrekt ist, dass man da mit zwei oder drei Zeugen, dann kann man dagegen auch etwas unternehmen, oder wie muss ich das verstehen?
Also, es geht hier nicht nur um einen Fall, wo ein Ältester zum Beispiel lehrmäßig falsch liegt, sondern es geht überhaupt darum, dass ein Ältester in Frage gestellt wird mit Anklage. Und diese Anklage kann berechtigt sein, aber sie kann auch unberechtigt sein. Und darum wird hier Timotheus angewiesen, er soll keine solche Anklage akzeptieren, außer wenn man sagen kann, hier sind zwei bzw. drei Zeugen, die das ganz klar belegen. Und dieser Grundsatz ist ein Grundsatz schon aus dem Alten Testament. Im Rechtswesen der Tora, in 5. Mose, können wir das aufschlagen?
Kann ich kurz noch etwas
warte noch schnell, schlagen wir auf, 5. Mose 19, Vers 15. Lies mal Sven und dann kann Philipp noch die Frage stellen.
Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit und wegen irgendeiner Sünde bei irgendeiner Versündigung, die er begeht. Auf zweier Zeugen Aussage oder auf dreier Zeugen Aussage hin soll eine Sache bestätigt werden.
Ja, dieser Grundsatz, wenigstens zwei Zeugen vor Gericht, noch besser drei Zeugen, ist ein Grundsatz des Gesetzes Mose, der Tora. Und wir sehen, das geht durch das Alte Testament hindurch, ins Neue Testament, wie ein roter Faden, haben wir immer wieder diesen Gedanken im Neuen Testament, zum Beispiel schon in Matthäus 18, Vers 15, wo der Herr Jesus über die örtliche Gemeinde spricht. zum ersten Mal über die örtliche Gemeinde, Matthäus 16 über die weltweite Gemeinde, gebaut auf dem Felsen, dann Matthäus 18 die örtliche Gemeinde und dort spricht der Herr über den Fall, wenn etwas im Privaten nicht geregelt werden kann, dann müssen zwei oder drei Zeugen her. Und in einer späteren Phase, wenn das nicht reicht, dann die ganze Gemeinde. Und so geht das weiter durchs Neue Testament. Und eine von diesen verschiedenen Stellen über die zwei und drei Zeugen haben wir hier. Ja, Philipp.
Ja, das ist eigentlich keine Frage, es ist noch wie eine weitere, auch so ein weiterer Gedanke. Schlussendlich, wenn jetzt eine Unstimmigkeit ist, wie in diesem Fall jetzt eine wäre, man muss immer beide Seiten anhören und beide Seiten prüfen. Die Anklägerseite und auch die angeklagte Seite. Also, das ist natürlich auch wichtig. Man kann nicht einfach sagen, man klagt an und der Ankläger hat recht. Und vielleicht hat auch der Angeklagte recht, weil der andere unentschieden. Da muss man beide Seiten immer prüfen und dann zur richtigen Erkenntnis kommen. Das kann ich
richtig. Also, das ist so, dass die Schrift auch lehrt, dass in einem Konflikt beide Seiten angehört werden müssen. Da geht es jetzt aber nicht um diesen Gedanken, sondern hier geht es darum, wenn eben der Kläger auftritt, dann muss er mit einer stark abgestützten Klage kommen und sonst tritt man gar nicht drauf ein. Ja, dass man die beiden Seiten anhören muss, das finden wir zum Beispiel in Johannes 7, können wir kurz aufschlagen. Johannes 7, da geht es um den Hohen Rat, den Sanhedrin. Und da wird der Herr Jesus angeklagt. Aber Nikodemus setzt sich dann ein in Vers 50, jawohl. Bitte.
Da spricht Nikodemus zu ihnen, der einer von ihnen war: Richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut?
Noch Vers 52.
Sie antworteten und sprachen zu ihm: Bist du etwa auch aus Galiläa? Forsch und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufsteht. Und sie gingen ein jeder in sein Haus.
Ja, also Nikodemus als einer der obersten Richter Israels erinnert hier an den Grundsatz, unser Gesetz richtet den Menschen nicht einfach so, auch nicht einfach aufgrund von zwei oder drei Zeugen, sondern man hört aus seinem Mund an, was er zu dieser Sache zu sagen hat. Das ist ein weiterer Rechtsgrundsatz. Und da können wir noch aufschlagen, Apostelgeschichte 25. Da wird im Zusammenhang mit dem römischen Recht gesagt, also sogar heidnisches Gesetz, liest du Sven, Vers 25, Kapitel 25, Vers 16. Da spricht der Landpfleger Festus.
Denn ich antwortete: Es ist bei den Römern nicht Sitte, irgendeinen Menschen preiszugeben, ehe der Angeklagte die Ankläger persönlich vor sich habe und Gelegenheit bekommen habe, sich wegen der Anklage zu verantworten.
Ja, also sogar unter den Heiden war das klar. Das geht nicht. Man muss den Angeklagten genau anhören, was er zur Sache zu sagen hat. Interessant, nicht Sitte, irgendeinen Menschen preiszugeben. Der Mehrheitstext sagt sogar, preiszugeben zum Verderben. Das noch zu ergänzen, preiszugeben zum Verderben. Ehe der Angeklagte die Ankläger persönlich vor sich habe und Gelegenheit bekommen habe, sich wegen der Anklage zu verantworten. Ja, also das ist noch etwas Zusätzliches. Jetzt gehen wir zurück zu 1. Timotheus 5, Vers 20. Und nun geht es darum, um Älteste, die sich tatsächlich schuldig machen in ihrem Dienst. Die sündigen überführe vor allen, damit auch die übrigen Furcht haben. Die Sündigen ist hier im Griechischen ein Partizip Präsens. Aber man muss wissen, diese Ausdrücke in der Grammatik bedeuten eigentlich ziemlich etwas anderes, als was es bedeutet im Deutschen. Viel besser wäre zu sagen Partizip Durativ. Denn das Partizip Präsens in der griechischen Grammatik hat gar keine Zeitbedeutung. Das kann auch, auch gebraucht werden für Vergangenheit, das kann verwendet werden für Gegenwart. Es drückt einfach aus etwas Andauerndes, Fortdauerndes. Und da geht es also um die da Sündigen, fortdauernd Sündigen. Die sich also wirklich schuldig machen. Da sagt nun Paulus zu Timotheus, überführe vor allen, damit auch die übrigen Furcht haben. Wo haben wir ein Beispiel im Neuen Testament, wo das praktiziert wurde? Ein Überführen vor allen. War das vor allen? Vor der ganzen Gemeinde? Oder? Willst du? Es war nicht vor allen. Aber du sagst, Paulus und Petrus, ja, wo? Ja, Jerry sagt, Galaterbrief, das war wirklich eine Sache. Da geht es nicht um einen, um Petrus als Ältesten, aber noch mehr, um Petrus als Apostel, Jesu Christi. Also eine der zwölf, die von dem Herrn eine besondere Autorität bekommen hatten, im Blick auf die zwölf Stämme Israels, so wie dann der Apostel Paulus als Apostel Jesu Christi eine besondere Autorität bekommen hatte für die nichtjüdischen Völker. Ja, da lesen wir in Galater 2, es geht um einen Besuch in Antiochia in Syrien, ganz in Nordsyrien. Heute liegt dieses Antiochien aber bereits in der Türkei, Südtürkei. Atatürk hatte im letzten Moment im Ersten Weltkrieg diese syrische Ortschaft noch zur Türkei geschlagen. Galater 2, Abvers 11.
Als aber Käfers nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er dem Urteil verfallen war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen, wenn du, der da ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen, jüdisch zu leben? Wir von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen, aber wissend, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Auch wir haben an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird.
Danke. Ja, also Petrus ging auf Besuch nach Nordsyrien in diese Gemeinde, nach Antiochia. Und er hat das natürlich ganz klar verstanden. Der Herr hat ihm das ja auf ganz besondere Weise gelehrt, in Apostelgeschichte 10 nachzulesen, dass jetzt eine ganz neue Zeit gekommen ist, wo diese Trennung zwischen Juden und Nichtjuden aufgehoben wird. Und da hat er völlige Klarheit gehabt, darum hat er auch da in Antiochia mit den Gläubigen aus den Heidenvölkern hat er zusammen gegessen. Aber dann kamen Juden aus Jerusalem auf Besuch, die einen engen Bezug hatten zu Jakobus, dem Bruder des Herrn. Das ist der Mann, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Und unter diesen Juden war das noch nicht klar. Da war noch einiges nicht klar. Wie ist das Verhältnis Judentum, Christentum, gläubige Juden, gläubige Heiden und so weiter. Und da hat Petrus ein Problem gehabt. die denken schlecht über mich, wenn ich jetzt mit diesen Nichtjuden zusammen esse. Und plötzlich hat er sich abgesondert. Und als Paulus das gesehen hat, hat er es nicht stehen lassen. Und er sagt sogar, Barnabas, ein Mann, der so geistlich war, ließ sich da von Petrus mitreißen. Und weil das eben in der Öffentlichkeit geschehen war und Konsequenzen hatte für die Öffentlichkeit, hat Paulus nicht zuerst ein persönliches Gespräch gewünscht, sondern das eben öffentlich geklärt. Weil es öffentlich geschehen ist, dann muss es auch öffentlich geklärt werden. Da kann also dann niemand plötzlich kommen, ja, aber Matthäus 18, Vers 15, wenn dein Bruder wie dich sündigt, so überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Ja, natürlich, wenn das im Verborgenen geschehen ist, wird das nicht ausgebreitet. Das darf man nicht einfach so ausbreiten. Aber wenn das in der Öffentlichkeit geschehen ist und noch erschwerend durch jemand, der eine Führerposition einnimmt unter den Gläubigen, war das wichtig, dass Petrus hier von Paulus öffentlich zurechtgewiesen wurde. Und da hat Paulus auch gleich die Gelegenheit genommen, um grundsätzlich zu zeigen, sowohl Juden als Nichtjuden sind von Natur aus Sünder. Und wir Juden, macht er klar, waren nicht in der Lage, durch das Einhalten der Gesetze, also durch unsere Leistung vor Gott, Rechtfertigung zu bekommen. Es geht nur durch den Glauben, Vers 16. Aber wissend, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Also, ohne Werke wird man gerettet. Nur durch den Glauben. Natürlich sagt dann der Jakobusbrief, ja, ihr seht doch, dass Abraham durch Werke gerechtfertigt wurde. Aber was meint er mit dem? Er macht klar, dass Abraham hat ja in 1. Mose 15 Gott geglaubt. Und das war Gottes sagt in 1. Mose 15, es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Glaube allein. Aber nachher war er bereit, seinen Sohn zu opfern. Und sein Werk hat gezeigt, der Glaube von Abraham ist ein echter Glaube. Also es gibt die Rechtfertigung vor Gott, die geschieht ohne Werke. Und es gibt dann, dass die Menschen erkennen müssen, ist jemand ein echter Gläubiger? Dann müssen sie die Werke sehen. Und so spricht Jakobus über die Rechtfertigung, nicht vor Gott, sondern vor den Menschen geschieht das durch die Auswirkungen aus dem Glauben. Also der Grundsatz ist der, errettet wird man nur durch Glauben allein ohne Werke. Aber ein echter Glaube wird erkannt von den Menschen an den Werken. Und wenn die Werke fehlen, sagt Jakobus, dann ist der Glaube tot. So einfach. Also kein Widerspruch zwischen dem Römerbrief und dem Galaterbrief. Ja, und dem Jakobusbrief. Und der Römerbrief wird hier auch nochmals unterstützt, wenn es geht um die Rettung, nur durch den Glauben an Jesus Christus. Aber das war also sehr wichtig. Petrus hat falsch gehandelt und diese falsche Handlung hätte zu falschen, lehrmäßigen Schlussfolgerungen führen können. Und darum hat Paulus öffentlich Petrus überführt, dein Handeln war falsch und dieses falsche Handeln könnte ganz leicht zu falscher Lehre führen. Und darum musste das unbedingt so öffentlich gemacht werden. Das war natürlich für Kephas, für Petrus, ganz schlimm. Aber was für ein Mann war das? Wenn wir viel später im 2. Petrusbrief lesen, spricht Petrus da aus der Todeszelle, aus der den 2. Petrusbrief absandte, über Paulus. Und können wir das lesen noch einmal? Wir haben das nämlich letztes Mal schon gelesen, als es darum ging, dass der zweite Petrusbrief, die Paulusbriefe anerkennt und auch gerade den Hebräerbrief als von Paulus geschrieben, so wie das im Osten von Alters her klar war und im Westen in Vergessenheit gegangen war. Aber eben, in 2. Petrus 3, lesen wir ab Vers 15.
Und erachtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, von denen einige schwer zu verstehen sind, die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben.
Ist es nicht wunderbar zu sehen, dieser selbe Petrus, der öffentlich gerügt worden war, spricht über Paulus nicht einfach, wie Paulus euch geschrieben hat, sondern er sagt, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat. Und er rühmt seine Qualitäten. Er sagt nicht, er hat euch geschrieben, sondern er sagt, nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Dann nimmt er Bezug auf diesen Rundbrief an Juden. 2. Petrus, 1. und 2. Petrusbrief war ja als Rundschreiben an Juden gesandt. Und Paulus hat auch einen Rundbrief an Juden gesandt, das ist der Hebräerbrief. Und von dem sagt er, nach der ihm von Gott gegebenen Weisheit hat er das getan. Und gerade im Hebräerbrief sehen wir diese besondere Weisheit des Paulus im Verständnis des Alten Testaments und seiner Anwendung auf den Messias Jesus und seine Erfüllung im Neuen Testament. Also wirklich eindrücklich. Und dann sagt er noch, wie in Vers 16, wie auch in allen Briefen, wenn er von diesen Dingen redet, von denen einige schwer zu verstehen sind. Also anerkennt, sogar für ihn als Apostel ist einiges in den Paulusbriefen schwierig. Aber das zeigt wirklich eine geistliche Haltung und wie das eben wirklich gottgemäß gut gekommen ist, diese Korrektur. Ja, so gehen wir zurück zu 1. Timotheus 5. Er sagt aber nicht nur, die Sündigen überführe vor allen, sondern er fügt hinzu, damit auch die übrigen Furcht haben. Warum das? Warum das? Was bedeutet das, damit auch die übrigen Furcht haben?
Damit sie nicht dasselbe tun.
Damit sie nicht dasselbe tun. Also die Zucht, das ist ja eine Form von Zucht. Das ist nicht Ausschluss aus der Gemeinde. Nach 1. Korinther 5 gibt es ja auch den Ausschluss aus der Gemeinde bei bestimmten schweren Sünden. Aber hier haben wir eben die öffentliche Zurechtweisung eines Ältesten. Das ist auch eine Form der Zucht. Und die soll immer als Grundsatz auch heilsam sein für alle anderen. Und darum sagt er hier, damit auch die übrigen Furcht haben. Und das ist auch wieder ein Rechtsgrundsatz schon aus der Tora. Wenn wir aufschlagen, jetzt gehen wir wieder zu 5. Mose. Also wir haben da einige Anspielungen auf 5. Mose. Schon in Vers 18, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Das war ein Zitat aus 5. Mose 25, Vers 4. Und da haben wir gesehen, zwei oder drei Zeugen, das war ein Rückbezug auf 5. Mose 19, Vers 15. Damit auch die übrigen Furcht haben, ein Rückbezug auf unter anderem 5. Mose 13. Da geht es um solche, die Götzendienst in Israel einführen. Und dann wird das aber eben gerichtlich bestraft. Und die Folge soll sein, 5. Mose 13, Vers 12.
Und ganz Israel soll es hören und sich fürchten, damit man nicht mehr eine solche Übeltat in deiner Mitte begehe.
Jawohl, damit die übrigen sich fürchten. Und damit es abschreckt, dass so etwas nicht nochmals geschieht. Und das Gleiche finden wir in Kapitel 17, Vers 13.
Und das ganze Volk soll es hören und sich fürchten und nicht mehr vermessen sein.
Jawohl. Und man kann es für sich noch notieren, auch noch in Kapitel 19, Vers 20. Dreimal. Also, dieser Grundsatz gilt übrigens auch eben bei Ausschluss aus der Gemeinde. Da ist es eben wichtig, es geht nicht nur darum, dass die Ehre Gottes wiederhergestellt wird. Wenn man sich vorstellt, ein Beispiel nach 1. Korinther 5, die Sünde von vollzogenem Ehebruch liegt vor. Und dann sagt 1. Korinther 5, dass in einem solchen Fall die Gemeinde eine Person ausschließen muss, aus der Gemeinschaft setzen muss. Und warum? Ja, damit die Welt nicht sagen kann, seht ihr, die Christen, die sind genau gleich wie wir. Und da geschieht genau das Gleiche, was auch in politischen Parteien und in Vereinen und so weiter vorkommt, dass Leute eben sich solches zu Schulden kommen lassen. Nein, da muss die Gemeinde zeigen, nein, wir haben damit gar nichts zu tun. Und wir distanzieren uns vollständig. Ich meine, das machen sogar politische Parteien. Wenn jemand etwas Skandalöses tut in der Partei, dann ist ganz klar, dann wird er aus der Partei ausgeschlossen. Warum? Damit die Partei signalisieren kann, mit einem solchen Verhalten identifizieren wir uns überhaupt nicht. Ja, und das ist genau der Punkt, warum Gott das so lehrt für die Gemeinde. Die Gemeinde muss klar zeigen, wir distanzieren uns davon und es geht um die Ehre Gottes. Denn die Ehre Gottes wird dadurch geschmäht. Und darum muss eben die Gemeinde so handeln, um die Ehre Gottes wieder zu reparieren. Das, was durch das Zeugnis der Gemeinde kaputt gegangen ist, reparieren. Das ist eigentlich der vornehmste Grund für eine Gemeindezucht. Aber dann zweiter Grund. Warum die Gemeindezucht?
Zur Wiederherstellung.
Zur Wiederherstellung. Das Ziel ist ja nicht, jetzt haben wir den draußen. Sondern das Ziel muss sein, wie kommt er wieder rein? Und das sehen wir auch sehr schön in 1. Korinther 5, wird diese Person, die sich ganz schwer durch Hurerei verschuldet hatte, die wurde ausgeschlossen und im zweiten Brief, der etwa ein Jahr später geschrieben wurde, im 2. Korintherbrief, in Kapitel 2, nimmt Paulus auf diesen Fall wieder Bezug und sagt, jetzt müsst ihr Vergebung aussprechen, damit ein solcher durch diese Strafe von den vielen, von der Masse der Gemeinde, die hinter dem Ausschluss gestanden ist, dass er nicht durch übermäßige Traurigkeit verschlungen wird. Also die Korinther, zuerst waren sie so oberflächlich, wollten gar nicht ausschließen. Und dann hat Paulus ihnen erklärt, ihr müsst. Und dann wurden sie so überscharf und wollten nach einem Jahr, wo man gesehen hat, da ist wirklich Umkehr und Reue und Buße sichtbar, wollten sie nicht aufnehmen. Und dann musste ich ermahnen, jetzt müsst ihr Liebe üben. Und das zeigen, denn das wäre gefährlich für diese Person, wenn sie durch übermäßige Traurigkeit verschlungen würde. Und so sieht man also, das Ziel war Wiederherstellung. Es muss seelsorgerlich, das Ziel muss seelsorgerlich sein. Es geht um eine Wiederherstellung und dass alles wieder in Ordnung kommt. Das ist die zweite Bedeutung. Und die dritte Bedeutung ist eben die, auf das auch die übrigen Furcht haben. Denn wenn eine Gemeinde Gemeindezucht übt, dann ist das eben für manche auch eine Hilfe, zu wissen, würde ich mich in die gleiche Sünde begeben, hätte das Konsequenzen und die Gemeinde müsste eingreifen. Das kann man nicht einfach sagen, oh, tut mir leid, ja, das war nicht so gemeint. Das geht nicht. Und darum ist das eben wichtig, dieser Grundsatz auf das auch die übrigen Furcht haben. Ja, und dann gehen wir weiter zum nächsten Satz. Lies ihn nochmals, ich bezeuge. Entschuldigung, wo bist du jetzt? Jetzt wieder in 1. Timotheus 5, Vers 20 in der Mitte.
Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beachtest, indem du nichts nach Gunst tust.
Jawohl. Das ist ein sehr starker Ausdruck. Ich bezeuge. Und zwar hat das den Sinn im neutestamentlichen Griechisch von ich beschwöre dich. Also ich stelle dich unter Schwur vor Gott. Bedeutet das. Und das sehen wir zum Beispiel in Matthäus 27. Der Herr Jesus hat ja vor dem Sanhedrin kein Wort mehr gesprochen. Er hat geschwiegen. Weil er wusste, gegen das Gesetz handelnd, hat man bereits im Vorfeld beschlossen, wie der Prozess herauskommen sollte. Aber im Judentum galt der Rechtsgrundsatz, bei Entscheidungen um Leben und Tod muss der Prozess offen sein, von Anfang an. Er war nicht mehr offen. Es war schon entschieden. Und man hatte durch eine gesetzlose Privatversammlung in Privathäusern bei Kaiaphas und bei Annas, hat man bereits den Prozess durchgespielt, obwohl das rabbinische Gesetz sagt, man darf bei Angelegenheiten über Leben und Tod nachts keine Prozesse durchführen. Da haben sie sich gesagt, gut, machen wir es in Privathäusern, nicht im Sanhedrin. Und dann sagen die Evangelien, als der Morgen anbrach, die Sonne aufging, versammelte sich das ganze Synedrium. Ja, wir machen den Prozess am Tag. Aber das war ein kurzer Prozess. Es war ja alles festgelegt, nur noch schnell durchspielen und dann verkündigen, er ist des Todes würdig. Und dann Überlieferung an die römische Besatzungsmacht. Und darum hat der Herr Jesus nicht mehr geredet. Weil es auch gar nichts mehr nützte. Wenn man denkt, noch einige Tage vor Karfreitag, am Dienstag, war der Herr den ganzen Tag über im Tempel und verschiedene Gruppen des Judentums sind zu ihm gekommen und haben ihn herausgefordert mit Fragen, wollten ihn in eine Falle führen. Und in jedem Fall ist der Herr eingetreten, hat ganz detailliert geantwortet und argumentiert und hat alle zum Schweigen gebracht. Da hat er gesprochen am Dienstag. Am Karfreitag hat er nicht mehr gesprochen. Warum? Weil alles schon bestimmt war. Gesetzlos bestimmt war. Das ist übrigens die Bedeutung in Jesaja 53. Und er ist aus dem Gericht herausgerissen worden. Können wir kurz aufschlagen? Jesaja 53, wo der leidende Messias beschrieben wird. Viele Verse sind auf Anhieb, gar klar. Aber da gibt es einen Satz, da sehe ich, die meisten verstehen den gar nicht. Lesen wir des Zusammenhangs wegen Verse 7 und 8.
Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren, und er tat seinen Mund nicht auf. Er ist weggenommen worden aus der Angst und dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen.
Danke. Also, in Vers 7 wird zweimal gesagt, der Messias wird seinen Mund nicht auftun. So geschehen vor dem Sanhedrin. Und dann heißt es in Vers 8, er ist weggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Und dieses Wort wegnehmen, hebräisch lakach, das heißt nehmen, aber auch reißen. Zum Beispiel wird ja in 1. Mose 5 über die Entrückung von Henoch gesprochen und dort wird es gesagt, Gott hat Henoch weggenommen. Das ist das Wort lakach. Und das Wort Entrückung, das man heute im modernen Hebräischen benutzt, wenn ich in Israel über die Entrückung spreche, dann sage ich hilakchut. Merkt man, das lakach ist drin. Hilakechut, das ist das Wegreißen. Und entspricht dem Ausdruck in 1. Thessalonicher 4, wo der Apostel Paulus sagt, werden wir weggerissen werden, entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und das ist also ein sehr starkes Wort. Und darum habe ich das so ausgeführt. Er ist weggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Das heißt, er ist einfach durch das Gericht so hindurchgerissen worden. Das war ein kurzer Prozess. Und Angst meint eben die Angst, die man im Gericht hat, wenn da gegen einen geredet und argumentiert wird. Aus dieser Angst des Gerichtes, aus dem Gericht, ist einfach weggerissen worden. Man hat ihm keinen würdigen Prozess gewährt. Und darum, die nächste Frage ist dann, und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Wer kann diese Generation beschreiben, die so gegen den Messias vorgeht? So böse, dass man ihm nicht einmal einen würdigen Prozess, der gemäß den Gesetzen der Tora und gemäß den Gesetzen der Rabbiner geht. Aber sie haben gegen beides verstoßen, gegen die Tora und gegen die rabbinischen Gesetze. Das kann man alles in der rabbinischen Literatur finden, wie da über 20 Gesetze gebrochen wurden in diesem Prozess. Wer kann sein Geschlecht aussprechen? Und dann wird begründet, denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Man hat ihn umgebracht. Das Ziel war, er muss sterben. Und dann sagt aber Gott, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Er selber war unschuldig, aber er ist gestorben für das Volk Israel. Das ist übrigens ein wichtiger Satz hier in Jesaja 53. Wenn man mit orthodoxen Juden spricht, dann hört man, Jesaja 53 bezieht sich nicht auf den Messias. Wie bitte? In jeder Rabbinerbibel steht in Jesaja 52, Vers 13, wo es beginnt, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln, steht im aramäischen Targum, siehe, mein Knecht, der Messias wird einsichtig handeln. Und alles Weitere geht ja um den Messias. Natürlich handelt es sich um den Messias. Aber dann sagen sie, nein, 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 das ist das jüdische Volk, das so viel gelitten hat von den anderen Völkern. Ach so, ja, der Knecht leidet ja hier. Aber hier wird gesagt, dass kein Trug gewesen ist in seinem Munde. Welcher orthodoxe Jude würde aufstehen und sagen, ich habe noch nie in meinem Leben gelogen? Das wäre eine Lüge. Ja, und dann kommt also dazu, dieser Knecht, der da leidet, ist der Messias, der eben sinnlos ist und darum stellvertretend sterben kann. Israel hat viel gelitten unter den Völkern, aber nicht stellvertretend für die anderen Völker. Das waren Leiden, aber nicht stellvertretende Leiden. Und jetzt wichtig, hier steht es, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Also der Knecht wird hier klar unterschieden von dem Volk Israel. Aber diese Munition muss man bereit haben. Nicht erst zu Hause, oh, hätte ich ihm doch das gesagt. Nein, das muss man bei der nächsten Gelegenheit, wo man das darüber sprechen kann, gerade dabei haben, da. Er wird ja unterschieden von dem Volk. Er leidet für das Volk. Das ist nicht das Volk Israel. Das ist der Messias, der für unsere Sünden gestorben ist und eben einen kurzen Prozess erlebt hat. Und nun wollte der Hohepriester, das ist nämlich der Grund, warum ich den Exkurs gemacht habe, der Hohepriester wollte den Herrn Jesus zwingen, dass er spricht. Er sagte in Matthäus 27, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus, das heißt der Messias bist. Und dann sagte Herr Jesus, du sagst es. Das ist im Altgriechischen die starke Aussage, jawohl, genau so. Da sagt man, du sagst es. Das ist nicht wie im Deutschen heute, das sagst du. Und so sagen, das sage ich nicht. Du sagst es, genau so, ich bin der Messias. Und dann zerreißt der Hohepriester seine Kleider, obwohl im Gesetz steht, der Hohepriester darf seine Kleider nicht zerreißen. Und er sagt, er ist des Todes. Also mit diesem Schwur hat er ihn gezwungen, zu sprechen. Und damit wird Folgendes klar in 3. Mose 5. Dort wird nämlich gesagt, wenn man die Stimme des Schwures hört und schweigt, dann wird man schuldig und muss ein Schuldopfer bringen. 3. Mose 3. Mose 5, Vers 1. Liest du, Sven?
Und wenn jemand dadurch sündigt, dass er die Stimme des Fluches hört und er war Zeuge, sei es, dass er es gesehen oder gewusst hat, wenn er es nicht anzeigt, so soll er seine Ungerechtigkeit tragen.
Also, hier haben wir den Ausdruck, die Stimme des Fluches hören. Und in der Fußnote wird dann erklärt, oder die Stimme der Beschwörung. Und dann noch eine wichtige Parallelstelle, Sprüche 29, Vers 24. Dann wird das Thema noch klarer. Also, wenn man die Stimme des Fluches hört, jemand war Zeuge, er hat es gesehen, er hat es gewusst. Wenn er es nicht anzeigt, wird er schuldig. Das heißt, der Richter konnte vor Gericht jemanden unter Schwur stellen. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst. Und dann muss man aussagen vor Gericht. Sonst wird man schuldig. Und das ist der Grund, warum der Herr Jesus dann gesprochen hat. Du hast es gesagt. Jawohl. Also, so hat er ihn gezwungen und der Herr hat diesen Schwur vor Gericht hat er anerkannt. Und das hilft uns jetzt auch besser zu verstehen, was der Herr Jesus sagt in Matthäus 5 über das Schwören. Er sagt, schwört überhaupt nicht. Jawohl. Es geht um diese schlimme Sache, besonders von Lügnern, die wissen, dass ihr Wort nichts giltet und dann sagen sie, ich schwöre beim Himmel oder ich schwöre bei der Erde. So und so ist es. Und damit wollen sie mir Glaubwürdigkeit verschaffen. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 5, schwöret weder beim Himmel noch bei der Erde. Kommt dazu, in der rabbinischen Literatur, im Talmud, Traktat Schwuot, da steht, wenn man schwört beim Himmel und bei der Erde, ist der Schwur nicht bindend. Ja, es gab noch Tricks, wie man sich eben da herausmanövrieren konnte. Aber der Herr macht klar, das geht gar nicht. Und gerade auch in Matthäus 23, wo er diese Weherufe über die Pharisäer verkündigt, sagt er, wer beim Himmel schwört, schwört bei Gottes Thron. Und wer bei Gottes Thron schwört, schwört bei Gott selbst. Natürlich ist auch da der Schwur bindend. Aber eben, das waren so Tricks, um etwas umgehen zu können. Aber eben vor Gericht war das so, dass der Herr Jesus diesen Schwur anerkannt hat. Und das ist eine Hilfe für uns. Manche fragen sich, Matthäus 5 in der Bergpredigt sagt der Herr Jesus, schwöre überhaupt nicht. Da geht es darum, im Alltagsleben sollen wir nicht schwören. Unser Ja muss Ja bedeuten. Und unser Nein, Nein. Also nicht Ja und Nein, ja, oder Jein. Wir müssen klar sein in unseren Aussagen, aber kein Schwur dazu. Aber wie ist es, wenn in besonderen Umständen wir aufgefordert werden, vor Gericht einen Schwur abzulegen? Dann geht das. Aber das ist nicht das Alltagsleben. Und das zeigt uns der Herr Jesus in Matthäus 27, dass er eben diese Beschwörung des hohen Priesters hat anerkannt und da hat er auch gesprochen. Ja, das hilft. Und das war zum Beispiel ganz wichtig nach dem Zweiten Weltkrieg. Da sind die Archive zerstört worden an vielen Orten, die Eheregister. Und Leute konnten nicht mehr belegen, dass die verheiratet sind. Ja, muss ich vorstellen, die Soldaten kamen zurück und plötzlich war nicht mehr klar, ist das wirklich der Ehemann von Frau Müller? Und dann mussten die vor Gericht das eidesstattlich bestätigen. Und das wurde anerkannt. Nicht wahr? Heute ist es so, das wird schriftlich abgefasst bei, auf dem Standesamt und dann wird das archiviert, und zwar so, dass es auch bombensicher sein sollte, ja, dass nach dem Krieg die Archive immer noch da sind. Aber wenn sie dann eben doch verschwunden sind, dann ist eben ein Schwur vor Gericht von Bedeutung. Ja, Philipp?
Es gibt noch einen Schwur, also den man vor dem Rechtlichen sehen kann. Den Schwur, den jeder Politiker, also in der Schweiz, müssen sie schwören, dass sie das Land zum Wohl des Landes regieren wollen. Also das ist auch ein Schwur.
Ja, natürlich. Also wenn ein Bundesrat eingesetzt wird in der Schweiz, dann muss er einen Eid ablegen. Und zwar auf Gott, den dreieinen Gott der Bibel. Und nicht mehr Pflicht, ja, ja, klar. Aber das ist der Punkt. Dieser Schwur ist eben auch nicht aufgehoben durch die Bergpredigt, sondern das ist etwas ganz Feierliches im Zusammenhang mit der Einsetzung in ein hohes Amt. Ja, aber das müssen wir also unterscheiden. Und der langen Rede kurzer Sinn, das habe ich alles jetzt als Exkurs ausgeführt, weil Vers 21 in 1. Timotheus 5: Ich bezeuge ernstlich oder ich beschwöre ernstlich vor Gott und dann auch den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beachtest. Übrigens hier noch eine kleine Korrektur. Ich bin ja dran. Die Elberfelder CSV, das ist die beste Übersetzung im Deutschen. Ich staune immer wieder im Alten Testament, wie genau das Hebräische übersetzt ist. Im Neuen Testament, wie genau das Griechische übersetzt ist. Aber leider haben die Übersetzer einen Mischtext verwendet. Oft den Mehrheitstext, das ist der ursprüngliche Text, aber dann zwischendurch auch den meistens kürzeren Minderheitstext von Nestle Aland. Und der ist voller Fehler. Wirklich, offensichtlicher Fehler. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 13 heißt es nach dem Minderheitstext, dass Israel ins Land kam und da vergingen 450 Jahre und da gab er ihnen Richter. Vollkommen falsch! So ist die Geschichte Israels im Alten Testament nicht verlaufen, sondern wie der Mehrheitstext sagt, er gab ihnen bei 450 Jahren Hos mit Zeitangabe bedeutet nicht ungefähr, sondern bei. Während, noch besser, während 450 Jahren gab er ihnen Richter. So ist der Mehrheitstext korrekt.
Schlachter, das weiß ich. Können Sie mal nachschauen, ob ich
nicht. Ja, weißt du, die Schlachterbibel, die hat den Mehrheitstext.
Hat aber dort etwa, in etwa,
ja,
40, auch leider etwa.
Das Hos als etwa übersetzt, aber besser wäre eben während. Genau. Aber jetzt hier, der Mehrheitstext sagt Folgendes. Ich kann das am Rand ein bisschen verbessern. Ich bezeuge ernstlich vor Gott, vor dem Gott und Herrn, Jesus Christus. Nochmals. Ich bezeuge ernstlich vor dem Gott und Herrn, Jesus Christus und den auserwählten Engeln. Und zwar ist hier die Regel von Sharps, von Sharp, man sagt Sharps Rule, ist hier gültig. Das ist die Regel, wenn zwei Nomen, also zwei Hauptwörter, die Personen bezeichnen, in der Einzahl stehen, also A und B. Und wenn der Artikel, der bestimmte Artikel, der, die, das, nur vor A steht und nicht vor B, dann ist klar, dass die Person A identisch ist mit der Person B. Das ist also die Regel, die besagt, was wir jetzt da haben, vor dem Gott und Herrn, Jesus Christus. Da wird Jesus Christus genannt, Gott und Herr. Und diese Regel findet sich zum Beispiel auch in Titus 1, Titus 2. Da können wir kurz aufschlagen. Und zwar Vers 13. Liest du, Sven?
Indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilendes, Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat.
Danke. Also hier, unser großer Gott und Heiland, das gehört zusammen. Jesus Christus. Also es ist nicht gemeint, da erscheint unser großer Gott, das wäre der Vater, und unser Heiland Jesus Christus. Nein. Und wir verstehen das auch im Deutschen, ja, eigentlich schon korrekt, wenn es so übersetzt ist. Die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes, Jesus Christus. Da wird Jesus Christus genannt, unser großer Gott. Und es gibt Leute, die behaupten, Jesus Christus sei nicht Gott. Das sind Antichristen, Irrlehrer. Aber das Neue Testament bezeugt das so klar. Und noch eine Stelle, 2. Petrus 1. Und die genaue gleiche Regel von Sharp gültig ist. Liest du Vers 1 in 2. Petrus 1.
Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus.
Ja, also nicht unseres Gottes und des Heilandes Jesus Christus, sondern unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus. Die Gottheit ganz klar bezeugt. Aber weniger bekannt ist eben 1. Timotheus 5, dass hier auch die Gottheit Christi klar bezeugt wird in diesem Schwur. Ich beschwöre dich, Timotheus, vor dem Gott und Herrn, Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beachtest. Also er stellt Timotheus ganz feierlich wie vor dem Sanhedrin in die Gegenwart Gottes. Und sei dir bewusst, auch in der Gegenwart der heiligen Engel. Hier werden sie genannt die auserwählten Engel. Dieser Ausdruck kommt nur hier vor. Also auch bei den Engeln gibt es eine Auserwählung. Nicht nur bei den Menschen. Nur wichtig, die Calvinisten lehren die bedingungslose Auserwählung. Das ist falsch. Eine der fünf Säulen des Calvinismus heißt Unconditional Election. Und das ist falsch, weil es gibt eine Bedingung. In 1. Petrus 1, Vers 2 lesen wir, wir seien auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Und Vorkenntnis ist Prognosis. Das Wort kennen wir von Wetterprognose. Und die von der Wetterprognose, wenn die sagen, jetzt wird es ganz warm, bis 13 Grad, da um Weihnachten herum, dann beeinflussen sie das Wetter nicht. Diese Aussage hat keinen Einfluss auf die Abläufe in der Natur. Aber wir wissen das jetzt schon im Voraus. Das wird am Samstag erstaunlich warm sein. Ja, so im Ende Dezember. Und so ist die Prognosis Gottes. Gott wusste von Ewigkeit her, wer, wenn er einmal in seiner Gnade die Menschen rufen wird und die Herzen ziehen wird, durch seine Güte zur Buße leiten wird, wie Römer 2, Vers 4 sagt, wer dann diesen Zug nachgibt oder wer störrisch bleibt, wie Römer 2, Vers 4 und 5 sagt, und dann verloren geht. Also, Gott weiß es im Voraus und aufgrund seines Vorherwissens hat er erwählt und diese wähle ich als meine Kinder. Die sollen nicht nur einfach Menschen sein, sondern die sollen Kinder Gottes sein. Also keine bedingungslose Erwählung, sondern eine bedingte Erwählung durch die Vorkenntnis Gottes. Und Gott hat nie beschlossen, ein Teil möchte er nicht. Von vornherein. Nein, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Und er will nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. 2. Petrus 3, Vers 9. Und darum hat er alle geliebt, die ganze Welt. Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Aber nicht alle sind außer Welt. Nur die, von denen Gott wusste im Voraus, dass sie auch sich schließlich beugen werden. Wenn er sie zieht, sie werden nie von sich gekommen. Römer 3, Vers 9, 10 sagt, da ist keiner, der Gott suche. Wir hätten Gott nie gesucht. Aber Gott zieht eben nicht nur einen Teil der Menschheit, wie die Calvinisten lehren, sondern er zieht alle. Der Jesus sagt das auch in Johannes 12, ich werde alle zu mir ziehen. Aber ziehen ist dann noch die Frage, ob man nachgibt oder störrisch bleibt, wie Römer 2, Vers 5 sagt. Und bei den Engeln wusste Gott auch im Voraus, welche Engel werden mit Luzifer sich in Rebellion gegen Gott erheben. Und welche werden treu sein. Und das sind die auserwählten Engel. Also, Timotheus wird in die Gegenwart Gottes gestellt, Gegenwart des Gottes Jesus, und vor die auserwählten Engel. In 1. Korinther 4 lesen wir, wir sind ein Schauspiel, sowohl Menschen als Engeln. Das heißt, die Engelwelt beobachtet uns. Und die auserwählten Engel haben ein ganz besonderes Interesse zu sehen, wie wunderbar, was Gott mit uns Menschen gemacht. Er hat uns aus der Sünde heraus erlöst, Befreiung gegeben, hat uns die Wiedergeburt geschenkt, hat uns gerechtfertigt durch Glauben und erhält unseren Glauben durch das Leben hindurch. Das schauen sie zu und bewundern es. Und wir lesen sogar in 1. Petrus 1, dass die Engel in diese Dinge unserer Rettung hineinzuschauen begehren. Ganz wörtlich im Griechischen, lange Hälse machen. Wunderbarer Ausdruck. Und in Epheser 3, Vers 10 wird gesagt, dass durch die Gemeinde heute den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern, das ist die Engelwelt, wird kundgetan, die mannigfaltige, im Griechischen wörtlich, die vielfarbige Weisheit Gottes. Engelwelt staunt. Und darum sagt Paulus, ich bezeuge vor Gott, und vor dem Gott und Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Ja, jetzt geht es darum, die der Sündigen überführe vor allen. Aber wenn man mit jemandem so eine besondere Beziehung hat oder vielleicht verwandt ist. Ja, manchmal ist Verwandtschaft auch ein Nachteil. Es ist nicht immer positiv. Aber oft ist es so, wenn man verwandt ist, dann hat man einen Vorteil. Und übrigens muss ich erklären, das Wort Vorurteil, im Deutschen ist das nicht klar. Das kann doch, ein Vorurteil kann bedeuten, dass man eine negative Vormeinung hat, oder? Aber ein Vorurteil kann auch sein, eine positive Vormeinung. Und das griechische Wort prokrima meint effektiv eine positive Vormeinung. Und darum sagt er, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beachtest, indem du nichts nach Gunst tust. So wird das klar. Das indem macht klar, wie dieses Vorurteil ist, positiv. Also dann sagt er, das ist mein Freund. Da kann ich nicht. Aber Petrus war eigentlich auch eine Art Freund von Paulus. Und Paulus hat nicht gesagt, also bei Petrus geht das nicht. Wenn das irgendjemand wäre, der mir sowieso nicht so ganz passt, wäre das die große Gelegenheit gewesen. Nein, nicht solches. Und da wird er wirklich vor Gott gestellt. Nichts mit Parteilichkeit. Und wie sagt das so schön Elihu, der jüngste Freund von Hiob? Wenn ich Partei ergreifen würde für einen Menschen, können wir das kurz aufschlagen, Hiob 33. Also eben nicht wirklich gerecht bleibe. Hiob 32, Vers 21. Das war der jüngste Freund, der lange geschwiegen hat und die Elternfreunde ihre Irrtümer erzählen ließ. Und dann hat er auf wunderbare Art sich da eingebracht und Hiob seelsorgerlich geholfen. Vers 21 liest du, Sven.
Dass ich nur ja für niemand Partei nehme und keine Menschen werde ich schmeicheln. Denn ich weiß nicht zu schmeicheln. Sehr bald würde mein Schöpfer mich wegnehmen.
Ja, er sagt, eigentlich wenn ich so parteiisch bin und mich zu Schmeichelei verführen lasse, dann habe ich das verdient, dass der Schöpfer mich frühzeitig aus dem Leben abruft. Ja, das zeigt uns also schon ganz wichtige Grundsätze. Und wieder ist es wichtig, wenn wir die Bibel lesen, müssen wir genau lesen, was da steht. Und das wird ja alles gesagt im Zusammenhang jetzt mit Ältesten. Aber wir müssen uns immer fragen, was hat das zu bedeuten, auch in anderen Zusammenhängen. Und wenn hier uns dieser Grundsatz aufgezeigt wird, nicht parteiisch sein, sondern geradlinig und gerecht, das gilt auch gegenüber solchen, die keine Ältesten sind. Nicht wahr? Vom Grundsatz her. Das steht jetzt alles im Zusammenhang mit öffentlich überführen und so weiter, aber der Grundsatz bleibt. Und darum kann niemand sagen, ja, der Abschnitt, das geht um Älteste, aber das betrifft mich jetzt nicht. Nein, da nehmen wir nicht den vollen Nutzen des Wortes Gottes. Wir müssen uns auch fragen, wenn wir die Bibel lesen, zu wem wird das gesagt? Und dann sehen wir, das wird zu Israel gesagt. Und dann muss man sich fragen, im Licht des Neuen Testamentes, darf ich das auch auf mich heute, der ich zur Gemeinde Gottes gehöre, anwenden? Und dann sieht man die Grundsätze, die das bejahen im Neuen Testament, und dann muss man es übertragen. Man muss zuerst schauen, an wen ist es gerichtet, und dann immer fragen, und jetzt, was bedeutet das für mich? Nicht wahr? In Josua 1 sagt Gott zu Josua, ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen. Das könnte jemand sagen, ja, das wurde zu Josua gesagt. Das können wir nicht für uns nehmen. Im Licht des Neuen Testamentes, Hebräer 13, dort wird dieser Vers direkt auf die Gläubigen allgemein angewendet. Also dürfen wir Josua 1 lesen, uns freuen über die Zusage, die Gott Josua gemacht hatte damals, als er eine riesige Aufgabe vor sich sah, wo er nicht wusste, wie werde ich das schaffen? Ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen. Und wir dürfen das auch für uns nehmen, wenn wir Berge vor uns sehen, uns immer selber wieder ermutigen. Er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen. Dann haben wir den wirklichen Nutzen der Heiligen Schrift. Ja, jetzt fahren wir nächstes Mal dann weiter mit Vers 22, wo es geht um Hände auflegen und dann auch um Krankheit und Gesundheit in Vers 23. Ganz wichtige Prinzipien der testamentlichen Lehre werden wir da uns vor die Herzen stellen lassen.